Gnade sei mit euch und Friede zuvor von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Sonntag, der Mann einer schwäbischen Frau ist gestorben und die Freundin möchte jetzt wissen, was passiert denn jetzt mit deinem Mann und fragt, weißt du schon, wo die Asche hinkommt? Da sagt die Frau ohne zu zögern, ja, heuer, der kommt in die Sanduhr, der soll noch was schaffen. Tja, wer so unsere lieben, findigen Schwaben so kennt, ihren Fleiß, der kann sich das unschwer vorstellen. Der würde sich nicht wundern, wenn die Menschen auf solche Ideen kämen. Aber nicht nur im Ländle haben ganz viele Menschen inzwischen das Gefühl, dass sie überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Manchen würde es nicht wundern, wenn selbst auf die letzte Ruhe keine Rücksicht mehr genommen werden würde, wenn man auch da noch irgendwie betriebsam sein müsste. Okay, an der letzten Ruhe, da kann wahrscheinlich keiner rütteln, aber die, die eben mitten im Leben stehen, die Arbeit haben, die haben doch zunehmend das Gefühl, der Druck nimmt ständig zu. Und als Folge davon, da geistert schon seit einigen Jahren ein Modewort durch die Zeitungen und Internetforen und wird immer häufiger genannt Burnout. Niemand weiß so ganz richtig, was es ist. Es gibt keine wissenschaftliche, enge Definition, aber mit den Auswirkungen, da haben doch viele hunderttausende Menschen jedes Jahr in Deutschland zu tun. Mitarbeiter, die voll im Saft stehen, klappen auf einmal zusammen und kommen kaum noch die Treppe hoch. Abteilungsleiter, die ihre Abteilung fest im Griff hatten, werden von Panikattacken übermannt und trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Die Auswirkungen des Burnout sind unterschiedlich, aber das Gesamtproblem, das ist deutlich zu sehen. Etwa 200.000 Arbeitnehmer jedes Jahr sind davon betroffen. 2019 fielen 4,3 Millionen Arbeitstage dadurch aus. Arbeitsfehltage fielen dadurch an. Und die Hauptsache, da sind sich die Experten eigentlich alle einig, die liegt daran, dass die Erwartungen zunehmen ständig im Beruflichen, aber eben auch im Privaten. Der Stress nimmt zu, der Druck wird erhöht, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die helfen da auch nicht gerade dazu. Ich habe einen Freund, der hat einige Zeit im Außendienst gearbeitet und der sagte, wenn er früher einen Kundentermin hatte, dann ist er teilweise stundenlang mit dem Auto unterwegs gewesen. Da konnte er sich gedanklich auf diesen Termin beim Kunden vorbereiten oder konnte auch mal an was Privates denken oder sonst irgendwas. Und wenn er dann da beim Termin war, dann hat er gefragt, darf ich mal telefonieren und hat dann mit seiner Sekretärin geklärt, die Sachen. Heute ist das anders. Da hängt das Telefon vorne an der Armatur und die Mails kommen ständig rein und er sagt dann, ich rausche mit 170 über die Autobahn und gucke immer mit einem Auge so auf die Mails drauf, was da reinkommt, weil die Erwartung ist, dass die sofort beantwortet werden müssen. Und dann rauscht er da und tippt und guckt und tippt und so weiter. Und dass ihm noch kein Unfall mit Gottes Hilfe passiert ist, das ist ein Wunder. Aber trotz allem gesundheitsförderlich ist sowas wirklich nicht gerade. Der Druck nimmt zu. Vielfach von den Chefs dann auch mit dem Hinweis verbunden, wenn du nicht ständig Höchstleistungen bringst in China oder in Indien, da stehen Hunderttausende, die sich nach deinem Job nur so die Finger lecken. Aber auch mit noch so viel Druck kommt irgendwann kein Saft mehr aus der Zitrone und bei den Menschen wird es trotzdem immer noch versucht und so rödeln viele Arbeitnehmer bis zum Umfallen, bis zum Burnout. Und übrigens, Frauen sind doppelt so häufig betroffen als Männer, denn inzwischen ist es ja selbstverständlich geworden, dass Frauen auch berufstätig sind. Und das ist ja auch gut so. Wie viel Potenzial wurde früher vergeudet? Also ich habe etliche Geburtstagsbesuche, wo ältere Damen mir sagten, ich war eigentlich ganz gut in der Schule, aber in 50er Jahren hat mein Vater gesagt, du machst keine Berufsausbildung oder gehst nicht weiter zur Schule, du heiratest sowieso irgendwann. Was für ein Potenzial wurde da verschleudert auch. Aber heute ist das anders. Aber trotz all der Gleichberechtigungsbeteuerungen der Männer bleibt an den Frauen meistens dann doch die Hausarbeit und die Kindererziehung hängen. Und ganz extrem natürlich bei den Alleinerziehenden, da bleibt alles an den Frauen hängen, denn über 90% der Alleinerziehenden sind Frauen. Und dazu noch die gesteigerten Erwartungen dann auch im Privaten. Heute reicht es ja nicht mehr, dass ein Kind eine Berufsausbildung macht, sondern es muss ja eigentlich das Medizinstudium sein. Und so sitzt man nach der Arbeit dann noch mit den Kindern und macht Hausaufgaben und oder muss sich mit den Lehrern um die Zensuren streiten. Auch diese privaten Anforderungen führen häufig zum Burnout. Und interessant ist, dass dieser Begriff eigentlich aus der Raketentechnik kommt. So eine Rakete, die ist ja aus mehreren Stufen aufgebaut, mehrere Triebwerke. Und damit die Rakete nicht im All mit diesen riesigen Tanks da rumfliegen muss, werden diese Triebwerke, wenn sie keinen Brennstoff mehr haben beim Burnout, also wenn sie ausgebrannt sind, abgestoßen. Und genau so fühlen sich viele Menschen. Sie müssen so lange arbeiten, bis sie für die Firma, bis sie für die Familie, bis sie für die Freunde keinen Wert mehr haben. Und dann werden sie abgestoßen und fliegen quasi wie Weltraumschrott so im Kosmos umher. Raketen kennt die Bibel nicht, aber den Burnout, den kennt sie offensichtlich schon. Wenn wir unseren heutigen Predigttext aufschlagen, da sehen wir einen, der von einem Burnout, von einem Ausgebranntsein betroffen war. Ich lese aus 1. Könige 19 die Verse 1 bis 13a, der Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Ahab berichtete Isabel, also Ahab ist der König von Israel, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, das ist ganz im Süden Israels, an der Südgrenze von Juda, ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter einen Tag lang in den Süden, in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber nach einiger Zeit weckte der Engel des Herrn ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich eine Stimme des Herrn, Elia, was willst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt mich eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie mich auch töten. Der Herr sagte, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin und ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein lodernes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Elia war fertig. Fertig mit seinem Volk. Fertig mit der Welt. Fertig mit Gott. Dabei hatte er doch alles für Gott getan. Er war dem König Ahab entgegengetreten, hatte eindringlich davor gewarnt, die falschen Götter anzubeten, Baal und Aschera, die Fruchtbarkeitsgötter der Kanaaniter, aber es hatte nichts genutzt. Der König und seine böse Frau Isabel, die verfolgten die Menschen, die an den wahren Gott, an Jahwe glaubten, und ließ sie umbringen. Und schließlich war es so weit gekommen, dass es ein Gottesurteil auf dem Berg Karmel da im Norden Israels gegeben hat. Und Jahwe, der Gott Israels, hatte gezeigt seine Macht und wer er ist, dass er der lebendige Gott ist. Feuer war vom Himmel gekommen, hatte den Altar mit dem Opferfleisch darauf in Brand gesetzt. Die Baalspriester, die waren stundenlang um den Altar gehüpft und nichts war passiert. Und die Feuerprobe ging ganz eindeutig an den Gott Israels. Dieses gewaltige Eingreifen Gottes, das Volk hatte gejubelt, hatte Jahwe zugejubelt. Aber sofort hatte der König Ahab und seine Frau Isabel Gegenmaßnahmen ergriffen. Elia sollte sterben. Und so musste er um sein Leben laufen und auf der Flucht, da wurde es ihm immer klarer, jetzt werde ich aus Israel vertrieben. Mein ganzer Kampf, der war völlig vergeblich. Isabel und Ahab, die sitzen nach wie vor auf ihrem Thron und ich bin ein Flüchtling. Ich habe nichts verändert in diesen ganzen Jahren. Dieses Gottesurteil hat nichts bewirkt. Ich bin umsonst so tätig gewesen. Und so ist Elia nicht nur äußerlich in der Wüste angekommen, sondern auch innerlich. Und er fragt, wozu? Wozu überhaupt noch leben? Was soll das Ganze noch? Am liebsten würde ich sterben. Burnout, ausgebrannt sein, nicht mehr können. Nicht nur ein Phänomen unserer Tage. Und durchaus auch eine Erscheinung, ein Phänomen des Glaubens. Interessanterweise ist das Burnout-Syndrom vor gut 50 Jahren zum ersten Mal im sozialen Bereich festgestellt worden, bei Krankenschwestern und Sozialarbeitern. Ihre Bemühungen, Menschen zu helfen, die sind ja immer natürlich auch mit Frusterfahrungen verbunden. Patienten sterben. Kinder, die auf die schiefe Bahn geraten sind, die kommen nicht auf die richtige Spur zurück. Das ist die Regel und nicht die Ausnahme. Und wer das tagtäglich in seinem Job erlebt, den er mit großem Enthusiasmus angefangen hat, um den Menschen zu helfen, der kann das irgendwann nicht mehr tragen. Und die Gedanken schleichen sich ein und werden immer lauter. Es hat ja doch keinen Zweck. Und genauso geht es auch manchen Christen, wenn das Evangelium, die Botschaft von der Liebe Gottes ins Herz geht, wenn es die Seele aufwühlt, dann sind die neuen Gläubigen häufig begeistert. Es tut sich ja auch eine ganz neue Welt auf durch den Glauben und möglichst alle sollen diese Botschaft erfassen. Aber die Menschen, die reagieren nicht unbedingt positiv. Erst neulich erzählte mir eine junge Frau, seitdem sie bewusst als Christin lebt, da weht ihr der Wind so richtig ins Gesicht. Die Freunde ziehen über sie her, teilweise aggressiv, wird sich über den Glauben und über ihren Glauben und das Christentum im Allgemeinen lustig gemacht. Sie stört das nicht, Aber wer solchen Angriffen, solchem Desinteresse immer wieder ausgesetzt ist, den kann das schon anstrengen. Das Evangelium ist eine Freudenbotschaft, aber leider sind nur sehr, sehr wenige Menschen bereit, sich von dieser Freude anstecken zu lassen. Sie zeigen vielmehr die kalte Schulter und machen deutlich, wir halten nichts von Gott und Glaube, lass mich damit in Ruhe. Und so werden mit viel Liebe Abende in der Kirchengemeinde vorbereitet, zu denen kommen nur eine Handvoll oder im Gottesdienst sitzen nur ein paar Männiken. Hier in Hohenhorst ist das ja eine Ausnahme, aber in vielen anderen Kirchengemeinden sieht es ganz anders aus. In den Gruppen tauchen keine neuen Mitglieder auf, und so bekommen wir als Christen zunehmend wiedergespiegelt in unserer Gesellschaft, das, was ihr da macht, das interessiert uns nicht. Der Landessuperintendent Brandy, der hat mal gesagt, wir haben es zunehmend mit Menschen zu tun, die schon vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Und das frustriert, ganz klar. Und so ist es auch bei kirchlichen Mitarbeitern, bei Haupt- und Ehrenamtlichen, dass manche doch ziemliches Ausgebranntsein spüren. Die Menschen wollen doch gar nichts von Gott wissen. Wozu soll ich mich denn noch anstrengen? Was soll ich mich abkämpfen? Die haben doch alle sowieso kein Interesse. Burnout, ein Phänomen durchaus auch unter Christen. Und es ist kein Zeichen einer schlechten Gottesbeziehung, eines mangelhaften Glaubens, kein Zeichen der Schwäche. Selbst so große biblische Gestalten wie eben Elia oder Mose auch, die fühlten das, die fühlten sich ausgebrannt, konnten nicht mehr. Und bei Elia merken wir so diese typischen Anzeichen eines Burnout, dass er eine niedergedrückte, ja depressive Stimmung hat, eine körperliche Erschöpfung und auch typisch für den Burnout die Meinung, alles hängt an ihm. Ich allein bin übrig geblieben, ich allein bin es, der noch was für dich reißt, Gott. Aber unser Predigtext, der bleibt ja nicht beim Frust des Elia stehen. Gott kümmert sich um seinen Propheten und holt ihn wieder aus dem Tief heraus. In seiner Schule lernen wir, wie wir herauskommen oder gar nicht erst hineingeraten. Zunächst einmal gönnt der Herr Elia Ruhe. Zweimal schläft er lange Ruhe. Daran mangelt es uns Menschen heute. Selbst die Freizeit ist bestimmt von Erlebnissen und Events. Ruhelos geht der moderne Mensch auch durch seine arbeitsfreie Zeit. Wir haben einen Bekannten, bei dem ist es so, der ist immer auf dem Sprung, innerlich zumindest. Wenn man ihm gegenüber sitzt, da vergehen keine 5 Minuten, indem er nicht auf sein Handy guckt, ob eine neue WhatsApp eingegangen ist. Und die muss natürlich gleich beantwortet werden. Und wenn es mal irgendwie 5 Minuten nicht piept, dann wird er schon ganz nervös und guckt, ob der Akku noch in Ordnung ist oder sonst irgendwas. Ruhe findet er nicht. Unruhe, Betrieb in der Arbeit, in der Freizeit, keine Pause mehr, alles Mögliche stürzt auf uns ein, das macht uns moderne Menschen krank. Eine Geschichte erzählt von einem europäischen Biologen, der für eine Himalaya-Expedition indische Träger angeheuert hatte, und der Forscher war, wie das eben bei uns Europäern so ist, in großer Eile, wollte rechtzeitig an seinem Ziel ankommen, und nachdem die Gruppe den ersten großen Himalaya-Pass überschritten hatte, da gönnte er seinen Trägern eine kurze Pause, dass sie ein bisschen was essen und trinken konnten, aber nach einigen Minuten, da trieb er schon wieder dann auch zum Weitergehen. Aber die Träger blieben sitzen, als ob sie das nicht gehört hätten. Sie schwiegen und guckten zu Boden, und der Forscher, der wurde schon ganz wild und forderte immer schärfer aus, wir müssen weitergehen, wir haben keine Zeit mehr. Und schließlich dann sagte einer der Träger, wir können nicht weitergehen, wir müssen warten, bis unsere Seelen nachgekommen sind. In der Hektik der modernen Zeit verlieren wir Menschen unsere Seele und nehmen als Menschen Schaden. Wir müssen auch in unserem Alltag immer wieder still werden, um dem zu begegnen, der uns heil machen kann. Und der Predigttext beschreibt das ja. Zuerst ist es ein riesiger Sturm, der selbst Felsen zersprengt. Und wie sehr wünschen wir uns Menschen, dass Gott einmal so dazwischen haut, dass er seine Macht zeigt, dass er wie so ein Sturm durchs Land fegt. Aber Gott macht sich klein und unscheinbar im stillen, sanften Säuseln, hört der Prophet Gottes Stimme. Gott wirkt häufig im Stillen, nicht immer sichtbar, aber er wirkt. Und wenn wir das sehen, wenn wir sehen, dass Gott da ist, dass Gott wirkt, dann befreit uns das auch von dem Druck, selber alles reißen zu müssen, selber alles schaffen zu müssen. Wie oft haben wir ja auch im Rückblick auf unser Leben gesehen, ja, es ist anders gelaufen und ich hätte das anders geplant und ich hatte es anders geplant. Und doch war es gut so, dass es anders gekommen ist, als ich es geplant hatte. Und einige Verse später sagt Gott dann, 7000 Menschen will ich übrig lassen in Israel, die nicht vor dem Baal die Knie beugen. Und das hat er getan. Und er hat bis heute sein Volk Israel bewahrt. Und so können wir auch mit Gott rechnen. Dann steht da noch das geröstete Brot, auch das ein Zeichen, Gott meint es gut mit uns. Lass es dir auch mal gut gehen. Genieße das, was Gott dir schenkt. Die Schule des Elia oder die Schule Gottes hat Elia herausgeholfen. Auch uns kann sie helfen im Burnout oder davor bewahren. Dennoch ist es natürlich auch manchmal nötig, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das ist kein Makel, keine Glaubensschwäche. Aber wir Christen haben allerdings in den Krisenzeiten des Lebens noch einen weiteren Vorteil. Wir haben etwas, worauf wir uns freuen können. Das wird uns ja auch vorgeworfen, ihr Christen, ihr vertröstet aufs Jenseits. Und sicherlich ist an diesem Vorwurf auch was dran. Tatsächlich hat die Kirche in den vergangenen Jahrhunderten die Menschen in ihren Nöten teilweise auch stecken lassen und haben sie aufs Jenseits vertröstet. Aber dieser Vorwurf der Vertröstung, der hat dazu geführt, dass wir auch als Christen kaum noch über den Himmel sprechen. Aber was ist das für eine wunderbare Aussicht, die wir Christen uns nicht nehmen lassen dürfen. Einmal werden wir bei Gott sein, wo es kein Burnout, keine Kriege, keine Pandemien mehr geben wird. Burnout, das ist kein neues Phänomen. Darunter litten die Menschen in der Bibel, Glaubenshelden wie Elia. Aber er hat die Erfahrung gemacht, dass er durch Gottes Schule auch wieder rausgekommen ist. Und auch wir müssen durch Wüstenzeiten gehen, ob sie nun Burnout heißen oder anders. Aber dann dürfen wir wissen, der Herr ist mir nahe und irgendwann werden wir alles hinter uns lassen können. Spätestens, wenn wir gen Himmel fliegen. Amen.